Weißt du, wenn wir im Alltag so über eine medizinische Diagnose sprechen, dann schwingt da fast immer so eine beruhigende Erwartung mit.
Mhm.
So eine Erwartung von absoluter Präzision, quasi wie in der Ingenieurswissenschaft.
Ja, absolut.
Jemand bricht sich den Arm, du hältst das Röntgenbild gegen das Licht und siehst diese scharfe, gezackte, weiße Linie im Knochen.
Genau, und der Arzt tippt dann einfach mit dem Kugelschreiber drauf.
Richtig.
Ja.
Der sagt dann, da ist das Problem, gib's drum, 6 Wochen warten und fertig.
Es ist halt wunderbar binär. Wir lieben das einfach.
Mhm.
Der menschliche Verstand klammert sich unfassbar gerne an Dinge, die sichtbar sind. Dinge, die man messen, in Schubladen packen und dann einfach abhaken kann.
Aber naja, dann verlässt du diese orthopädische Station und trittst in die Welt der kindlichen Neuroentwicklung ein.
Oh ja.
In die Welt der tiefen Traumata. Und plötzlich merkst du, diese Röntgenmaschine ist hier völlig nutzlos.
Komplett nutzlos. Wir blicken da auf eine diagnostische Landschaft, die, um ehrlich zu sein, unfassbar trübe und verwirrend ist.
Ja, total. Ein Verhalten, das auf den allerersten Blick wie pure Bösartigkeit aussieht.
Oder wie totale Faulheit.
Genau. Das ist unter der Oberfläche etwas völlig anderes.
Weil wir halt instinktiv versuchen, kindliches Verhalten durch die Linse unserer erwachsenen Logik zu betrachten.
Mhm.
Und genau da scheitern wir kolossal.
Und genau diese Dunkelheit leuchten wir heute aus. Schön, dass du bei diesem Deep Dive dabei bist.
Hallo auch von mir.
Wir nehmen uns heute einen echten Meilenstein vor. Und zwar das Buch Mit den Augen eines Kindes sehen lernen von Dr. Bettina Bonus.
Ein wirklich harter, aber genialer Text.
Absolut. Unsere Mission für heute ist es, das oft extreme und völlig unerklärlich scheinende Verhalten von Pflegekindern und Adoptivkindern zu entschlüsseln.
Mhm.
Und selbst wenn du in deinem ganzen Leben noch nie ein Pflegekind getroffen hast, verspreche ich dir eins. Die psychologischen Einblicke, die wir hier gleich aufblättern.
Die verändern alles, ja?
Richtig. Die werden deinen Blick darauf, wie unser menschlicher Überlebenstrieb im Kern funktioniert, komplett verändern.
Aber da müssen wir vielleicht direkt eine Warnung an dich vorausschicken.
Oh ja, hau raus.
Du musst deine erwachsene, rationale Logik heute komplett an der Garderobe abgeben.
Mhm, alles andere funktioniert nicht.
Nee. Wir schlüpfen jetzt direkt in die Wahrnehmung eines Kindes unter 7 Jahren. Und das ist keine nette Metapher.
Sondern?
Das ist die absolute Grundvoraussetzung für das, was wir hier besprechen, bevor wir den Begriff Trauma überhaupt in den Mund nehmen können. Müssen wir verstehen, wie ein Säugling oder Kleinkind die Realität überhaupt konstruiert.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Was ist da der radikalste Unterschied zu uns Erwachsenen?
Naja, bis zum Alter von etwa 3 Jahren zieht ein Kind absolut keine Grenze zwischen dem Ich und der Welt da draußen.
Krass.
Alles, was in seiner Umgebung passiert, das ist das Kind selbst. Es gibt noch kein konzeptionelles Bewusstsein dafür, dass andere Menschen unabhängige Wesen mit eigenen Gedanken sind.
Okay, warte. Wenn ein Baby also nachts wach wird, weil der Magen knurrt und anfängt zu schreien, und dann kommt die Mutter durch die Tür und stillt es, dann denkt dieses Baby also nicht, oh, ein glücklicher Zufall.
Nee, absolut nicht.
Also nicht, da kommt eine andere, sehr hilfsbereite Person, um mein Problem zu lösen.
Nein, in der Wahrnehmung des Säuglings ist das eine einzige untrennbare Kette, die er selbst auslöst.
Okay.
Die eigene Anstrengung, also das Schreien, führt direkt zur Sättigung. Die Mutter existiert dann nicht als externe Helferin.
Wahnsinn.
Sie ist ein untrennbarer Teil seiner eigenen Existenz. Quasi ein verlängerter Arm seines eigenen Willens.
Dr. Bonus verwendet dafür in der Quelle ja 2 sehr prägnante Begriffe. Und zwar die Lebenshülle und die Gefühlshülle.
Ganz zentrale Konzepte, ja.
Wir müssen uns echt klar machen, dass das Kind die leibliche Mutter nicht nur von außen kennt, sondern buchstäblich inwendig.
Mhm. 9 Monate lang.
9 Monate lang war da nichts anderes als ihr Herzschlag, das Rauschen ihres Blutes, die Rhythmen ihrer Verdauung. Das Kind spürt ja sogar die biochemischen Reaktionen auf ihre Emotionen.
Genau, Adrenalin, Cortisol, Oxytocin.
Ja, und das spürt das Kind oft, bevor die Mutter diese Emotionen vielleicht selbstbewusst wahrnimmt.
Das ist diese absolute Verschmelzung.
Lass uns das mal mit einem Bild greifbar machen. Stell dir das Prinzip mal wie bei einem Tiefseetaucher vor.
Okay.
Wenn wir da unten im Dunkeln schwimmen, dann betrachten wir unseren Sauerstofftank und den Neoprenanzug ja nicht einfach als so nettes Zubehör.
Nee, das ist die einzige Barriere zwischen uns und dem sofortigen Tod.
Genau. Die leibliche Mutter ist eben nicht der Tauchlehrer, der da freundlich neben dem Kind herschwimmt.
Sie ist der Sauerstofftank selbst.
Exakt.
Und aus dieser massiven körperlichen und energetischen Symbiose ergibt sich ein gravierender Unterschied zur Entwicklung von leiblichen Kindern. Also solchen, die in ihrer Ursprungsfamilie aufwachsen dürfen.
Mhm.
Für ein gesundes Neugeborenes ist die pure, verlässliche physische Anwesenheit dieser Hülle nicht einfach nur tröstlich,
sondern lebensnotwendig.
Sie ist die buchstäbliche Quelle der eigenen Lebenskraft. Das kindliche Nervensystem reguliert sich ja noch gar nicht selbst. Es nutzt das Nervensystem der Mutter als Taktgeber.
Okay.
Wenn dieser Taktgeber, diese Hülle, also plötzlich wegbricht, empfindet das Baby nicht einfach nur Trauer, wie Sie es erkennen.
Das wäre unsere erwachsene Logik.
Genau. Es registriert eine akute existenzielle Bedrohung. Es fühlt sich an, als würde man ihm bei vollem Bewusstsein einen lebenswichtigen Körperteil amputieren.
Boah, und wenn wir dieses Bild des Sauerstofftanks nehmen, der plötzlich reißt, dann landen wir bei der zentralen, schmerzhaften Wahrheit dieses Buches.
Mhm.
Weil das Kind derart mit der Mutter verschmolzen ist, bedeutet jede Trennung nackte Lebensgefahr.
Die Quelle formuliert das unmissverständlich. Die Trennung vor der leiblichen Mutter ist für das Kind immer die zentrale Frühtraumatisierung.
Immer?
Immer. Und hier müssen wir mal mit einem gewaltigen Mythos aufräumen.
Welcher ist das?
Dieser Riss entsteht völlig unabhängig davon, wie pädagogisch geschult, wie warmherzig oder wie finanziell abgesichert die neue Adoptivfamilie oder Pflegefamilie ist.
Ach krass, das heißt, die Qualität der neuen Familie ändert am Trauma selbst erstmal gar nichts.
Nein, weil das Trauma im Abriss der originalen Hülle liegt, nicht in der neuen Umgebung.
Der Text macht das an einem sehr starken Bild fest. Wir kennen ja alle das medizinische Konzept der körperlichen Frühgeburt.
Mhm.
Wenn ein Baby mit, sagen wir mal, 500 Gramm viel zu früh das Licht der Welt erblickt, dann stellt ja niemand in Frage, dass die Lungen noch nicht reif sind.
Natürlich nicht.
Wir wissen, es braucht hochkomplexe medizinische Unterstützung, um die fehlende Zeit im Mutterleib künstlich zu überbrücken.
Ja.
Und Dr. Bonus wendet genau dieses Prinzip nun auf die kindliche Psyche an.
Genau, die seelische Frühgeburt.
Richtig, sie sagt, bis zum vollendeten 7. Lebensjahr, was ja biologisch oft mit dem Zahnwechsel einhergeht, braucht ein Kind die beständige, ununterbrochene Nähe der primären Hülle, um seine eigenen Lebenskräfte und Gefühlskräfte überhaupt erst aufzubauen.
Vor diesem Alter verfügt das Kind schlichtweg nicht über das psychische Immunsystem, um den Verlust dieser Quelle allein zu überstehen.
Ja.
Es ist in Bezug auf seine emotionale Lebenskraft eine absolute seelische Frühgeburt. Es muss erst lernen, aus sich selbst heraus lebensfähig zu sein.
Versetzen wir uns mal direkt in dieses winzige Nervensystem. Wie genau fühlt sich das an, wenn diese seelische Frühgeburt passiert?
Es ist ein bodenloser Fall in die absolute Ohnmacht. Wir dürfen halt nicht vergessen, dass Säuglinge überhaupt kein Konzept von Vergangenheit oder Zukunft haben.
Ah, stimmt. Da gibt es ja kein Später.
Richtig. Wenn ein fundamentales Bedürfnis nicht gestillt wird, also wenn der brennende Hunger da ist oder die vertraute Wärme fehlt, dann kann das Gehirn nicht tröstend intervenieren.
Es kann sich nicht sagen, hey, halte durch, in 5 Minuten ist Mama wieder da und alles ist gut.
Exakt. Es gibt ausschließlich das radikale Jetzt. Und dieses ungestillte Bedürfnis flutet das System sofort mit Todesangst.
Wahnsinn.
Und das ist im Grunde die psychologische Definition eines Traumas. Das Ereignis ist größer und überwältigender als die Verarbeitungsmechanismen des Kindes.
Und um an dieser Flut von Panik nicht neurologisch zugrunde zu gehen, muss das Gehirn den Schmerz dann abspalten.
Ganz genau.
Okay, das leuchtet bei einer plötzlichen krassen Trennung oder einem dramatischen Verlust natürlich sofort ein.
Mhm.
Aber warte, hier verliere ich den Faden der Quelle ein bisschen. Dr. Bonus schreibt ja, dass diese subtilen Traumatisierungen oft schon viel, viel früher beginnen. Weit vor einer endgültigen Trennung.
Ja.
Und da muss ich jetzt wirklich mal provokant nachhaken.
Gerne.
Reden wir hier ernsthaft davon, dass ein Kind traumatisiert wird, nur weil die Mutter mal kurz die Wäsche im Keller aufhängt?
Naja.
Und das Fläschchen kommt dann halt mal 3 Minuten später, während das Baby weint. Wenn diese unglaubliche Sensibilität der Maßstab ist, dann wären wir doch alle rettungslos traumatisiert. Das passiert doch in jeder normalen Familie.
Ja, das ist ein extrem wichtiger Einwand. Und was hier wirklich faszinierend ist, ist die Antwort der Quelle darauf.
Okay.
Denn es geht eben nicht um die gemessenen 3 Minuten auf der Uhr. Der alles entscheidende Faktor ist das unbewusste Motiv, das hinter dieser Verzögerung steckt.
Aber wie soll denn ein 6 Wochen altes Baby ein Motiv spüren?
Durch emotionale Resonanz und Mikrointeraktionen.
Okay, das musst du erklären.
Das Kind spürt den Unterschied zwischen einer Mutter, die aus einer echten, unvermeidbaren Not heraus fehlt, und einer Mutter, die aus Gleichgültigkeit nicht reagiert.
Hast du da ein Beispiel aus dem Text?
Ja, nehmen wir an, die Mutter liegt nach einem schweren Kaiserschnitt auf der Station. Sie hört ihr Kind, sie will verzweifelt zu ihm, aber sie kann sich physisch einfach nicht bewegen.
Okay, das Kind muss also warten.
Genau, das Kind muss warten, ja. Aber das Nervensystem des Kindes spürt die zugewandte, liebende Intention. Diese energetische Verbindung der Mutter, selbst durch die physische Distanz hindurch.
Ah, und was wäre dann das Gegenbeispiel?
Das Gegenbeispiel ist die Mutter, die das Kind im Nebenzimmer schreien lässt, weil sie einfach keine Lust hat, aufzustehen.
Uff.
Weil sie lieber in Ruhe ihre Zigarette zu Ende raucht oder auf ihr Handy starrt.
Okay, das ist ein harter Kontrast.
Ja. Diese emotionale Kälte, dieses bewusste Abstumpfen gegenüber den Signalen des Kindes, das registriert das kindliche Nervensystem sofort.
Es spürt also die Abwesenheit der emotionalen Hülle.
Richtig. Und diese apathische Gleichgültigkeit wird vom Kind als absolute Entwertung seiner eigenen, noch völlig schutzlosen Existenz abgespeichert.
Das ist dann also keine einmalige Explosion, sondern eher so eine stille Trennung auf Raten.
Ganz genau.
So ein Gefühl von, ich bin es nicht wert, dass du meine Todesangst jetzt beendest.
Mhm.
Und das beginnt laut den Quellen ja buchstäblich schon im Mutterleib.
Oh ja, ein extrem wichtiges Kapitel.
Wenn eine Schwangere plazentagängige Gifte wie Alkohol oder harte Drogen konsumiert. Oder wenn sie extremen Dauerstress erlebt.
Durch Gewalt zum Beispiel.
Oder auch eine fundamentale Ablehnung der Schwangerschaft an sich.
Genau. Dann fluten ja Cortisol und Adrenalin in den Fötus. Das Kind erfährt die Ablehnung, den Stress und diese toxische Umgebung noch bevor es seinen allerersten Atemzug gemacht hat.
Mhm.
Das Nervensystem wird also schon im Bauch auf Dauerbedrohung kalibriert.
Wir haben hier also als Ausgangslage ein Kind, das durch massive Vernachlässigung, durch Toxine im Mutterleib oder durch totale emotionale Distanz in seinen absoluten Grundfesten erschüttert ist.
Ja.
Und irgendwann wird die Situation dann so untragbar, dass der Staat eingreifen muss. Das Jugendamt nimmt das Kind aus der Familie, um sein Leben zu schützen. Was ja ein völlig unbestreitbarer, absolut lebensrettender Schritt ist.
Definitiv.
Aber jetzt müssen wir mal schonungslos betrachten, was das System diesem bereits zerschmetterten Kind als Lösung anbietet.
Mhm.
Es beginnt nämlich meistens eine Odyssee durch verschiedene Zwischenstationen.
Ja, stell dir das kindliche Gehirn mal wie einen echt komplexen Algorithmus vor, der permanent Vorhersagen über die Welt trifft.
Gutes Bild. Und dieser Algorithmus hat in der Ursprungsfamilie bereits eine Sache gelernt. Die Welt ist unsicher.
Mhm.
Nun greift das System ein. Das Kind kommt vielleicht erstmal ins Krankenhaus, dann in eine 8-wöchige Kurzzeitpflege, danach in eine Bereitschaftspflegefamilie und Monate später erst in ein Kinderheim oder die endgültige Adoptivfamilie.
Wahnsinn eigentlich.
Ja, absolut. Was lernt dieser Algorithmus dabei?
Nehmen wir allein mal das Krankenhaus. Für ein Baby ist eine Säuglingsstation der pure sensorische Horror.
Weil ständig was los ist.
Genau. Wir reden hier von 3 Schichtwechseln pro Tag. Das bedeutet alle 8 Stunden ein anderer Körpergeruch, eine andere Stimmlage.
Eine andere Art hochgehoben zu werden?
Ja, ein anderer Rhythmus beim Füttern. Das Nervensystem des Babys, das eigentlich verzweifelt nach einer konstanten Regulierung sucht, das findet da nur Chaos.
Es ist wie, stell dir vor, du bist gestrandet und baust dir mühsam aus Treibholz ein Floß, um zu überleben.
Mhm.
Und genau in dem Moment, wo du dich auf diesem Floß sicher fühlst, kommt jemand und zerschlägt dein Floß. Nur um dir dann ein neues zu geben. Und das passiert wieder und wieder.
Das beschreibt es perfekt. Und dann kommt das Kind vielleicht zu einer Bereitschaftspflegemutter.
Ja.
Und das Kind vollbringt dort eine fast schon übermenschliche psychische Leistung. Es wagt es nämlich, sich trotz allem wieder zu öffnen.
Es synchronisiert sein Nervensystem mit dem Geruch und der Stimme dieser neuen Frau. Es dockt quasi an.
Und genau dann, wenn es sich wieder sicher fühlt, wenn der Algorithmus beginnt, Vertrauen als sicher einzustufen, greift das System wieder ein.
Weil die formellen Papiere für die Dauerpflege jetzt fertig sind.
Richtig. Die Bereitschaftspflegemutter weint vielleicht, verabschiedet sich liebevoll und das Kind wird erneut aus seiner Umgebung gerissen.
Oh Mann.
Und die neurologische Lektion, die sich jetzt endgültig in das Gehirn des Kindes einbrennt, ist einfach fatal.
Nähe löst sofort den Virenscanner aus.
Exakt. Vertrauen wird ab sofort als akute Bedrohung gewertet. Bindung führt unweigerlich zu unerträglichem Schmerz.
Und da sind wir beim absoluten Kern dieses Deep Dives angekommen. Und hier wird es wirklich interessant.
Mhm.
Wie überlebt ein Mensch, dessen Gehirn gelernt hat, dass die Welt tödlich und Vertrauen eine Falle ist?
Durch extrem angepasste Strategien?
Richtig. Die Antwort liegt in den Überlebensstrategien. Wenn wir diese Strategien von außen betrachten, dann wirken die oft komplett irrational, störend oder teilweise sogar bösartig.
Ja.
Aber wenn wir sie durch die Augen des Kindes betrachten, also durch diesen umprogrammierten Algorithmus, dann sind die hochgradig logisch und sogar brillant.
Absolut. Dr. Baunus identifiziert da 4 primäre Kategorien.
Lass uns die mal durchgehen.
Erstens die klassischen Überlebensstrategien, also kämpfen, flüchten oder totstellen. Manche sagen auch dummstellen dazu.
Mhm.
Zweitens die Vermeidungsmethode. Das ist dafür da, um potenziell gefährliche Situationen direkt im Keim zu ersticken.
Okay.
Drittens eine extreme Kontrollstrategie und Machtstrategie. Das funktioniert als Gegengift zur erlebten Ohnmacht.
Ja, das macht Sinn.
Und viertens die Anstrengungsverweigerung.
Lass uns das mal richtig greifbar machen. Die Quelle bringt ja das Beispiel von Marcel.
Oh ja, die Geschichte von Marcel.
Er ist 11 Jahre alt und laut Akten eigentlich extrem intelligent. Aber er sitzt in der 5. Klasse einer Sonderschule und scheitert an den allereinfachsten Aufgaben.
Mhm.
Gleichzeitig kennt dieser Junge sämtliche Zugverbindungen im Umkreis von hunderten Kilometern komplett auswendig. Abfahrtzeiten, Gleise, Umsteigemöglichkeiten, alles.
Wahnsinn. Und wenn wir Marcel mit der Röntgenmaschine der normalen Pädagogik betrachten, dann sehen wir einfach einen lernbehinderten oder unkonzentrierten Schüler.
Ja klar, der strengt sich halt nicht an.
Aber wenn wir durch die Schichten des Traumas blicken, dann sehen wir eine Fluchtstrategie und Kontrollstrategie in absoluter Perfektion.
Mhm.
Marcel hat gelernt, dass er jederzeit bereit sein muss, einer Bedrohung zu entkommen. Sein Gehirn läuft permanent im absoluten Hochleistungsmodus, um Fluchtwege zu scannen.
Es ist, als würde man versuchen, komplexe Mathematik zu lösen, während man von einem Raubtier gejagt wird.
Genau. Die Speicherkapazität seines Arbeitsgedächtnisses ist zu 100% von dieser Bedrohungsanalyse belegt.
Da ist für Vokabeln oder Bruchrechnen einfach physisch kein Strom mehr im System.
Kein bisschen.
Dann haben wir das Beispiel von Natascha, Onfall, der viele Pflegeeltern an ihre absoluten Grenzen bringt.
Oh ja.
Die neue Pflegemutter beugt sich abends echt liebevoll über das Bett, um Natascha einen Gute-Nacht-Kuss zu geben. Und ihr schlägt sofort der beißende Geruch von Kot entgegen.
Mhm.
Natascha hat nämlich heimlich ihren eigenen Stuhlgang überall verschmiert. An den Händen, am Bettzeug, an der Wand.
Ja.
Die Pflegemutter reagiert natürlich mit Ekel weich zurück und ist verzweifelt. Von außen sieht das aus wie pure, berechnende Boshaftigkeit.
Aber wenn wir nach dem Mechanismus dahinter fragen, dann stoßen wir auf eine sehr tiefe psychologische Wahrheit. Natascha tut das nämlich nicht, um die Pflegemutter einfach zu ärgern.
Sondern?
Sie baut sich einen sensorischen Schutzpanzer.
Ah.
In einer Welt, in der Gerüche von Bezugspersonen ständig und ohne Vorwarnung gewechselt haben. Also vom Krankenhaus zur Kurzzeitpflege ins Heim, da gibt es keine verlässliche Konstante.
Das leuchtet ein.
Der Geruch ihrer eigenen Exkremente ist für sie die einzige olfaktorische Blase, die immer gleich ist. Es ist das Einzige, was sie komplett selbst produzieren und kontrollieren kann.
Wahnsinn. Und gleichzeitig erreicht sie damit ja auch eine maximale Distanz.
Richtig. Wer nach Kot riecht, dem kommt niemand zu nahe, der einen plötzlich wieder verletzen könnte. Sie kontrolliert die Reaktion der Erwachsenen absolut und entkommt so diesem furchtbaren Gefühl der Ohnmacht.
Das ist wirklich ein extremer Aha-Moment gewesen beim Lesen. Und dann ist da ja noch Sandra. Ein Mädchen, das endlich, nach Jahren der Ungewissheit, einen sicheren Hafen in einer wunderbaren Pflegefamilie gefunden hat.
Hm.
Sie macht Fortschritte, sie lacht, sie scheint wirklich anzukommen.
Ja, alles scheint perfekt.
Genau. Und dann, als alles perfekt zu sein scheint, reißt sie das Steuer herum und fährt das Schiff absichtlich gegen die Wand.
Ja.
Sie fängt an, beim Jugendamt unfassbare Lügen über ihre Pflegeeltern zu erzählen. Sie provoziert Konflikte bis zur totalen Eskalation und fleht darum, in ein Heim verlegt zu werden.
Mhm.
Sie sabotiert im Grunde ihre eigene Rettung. Warum zum Teufel zerschlägt jemand sein eigenes Rettungsboot?
Weil das Warten auf den Untergang schlimmer ist als das Ertrinken selbst.
Uff!
Sandras Algorithmus hat gelernt, dass jedes Gefühl von Sicherheit eine Lüge ist, auf die unweigerlich der Rausschmiss folgt.
Okay.
In ihrem tiefsten Inneren ist sie völlig überzeugt, ich bin wertlos, es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie es merken und mich loswerden.
Und diese permanente, schrille Anspannung, auf diesen Moment der Ablehnung zu warten, die ist für ihr Nervensystem unerträglich.
Genau. Also wendet sie die ultimative Kontrollstrategie an.
Mhm.
Wenn sie selbst die Zerstörung herbeiführt, dann hat sie zumindest die Kontrolle über den Zeitpunkt und die Art des Abbruchs.
Weil wer freiwillig geht, der kann nicht überraschend verstoßen werden. Sie nimmt den Schmerz quasi vorweg, um die Ohnmacht der Überraschung zu vermeiden.
Exakt. Und wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dürfen wir auch die vierte Strategie auf keinen Fall übersehen.
Die Anstrengungsverweigerung.
Richtig. Das ist der Punkt, an dem Lehrer oder Betreuer oft einfach die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, dieses Kind ist einfach stinkfaul. Es will sich nicht mal bei den einfachsten Hausaufgaben anstrengen.
Aber das ist auch wieder ein totaler Fehlschluss, oder?
Das ist vielleicht das tragischste Missverständnis von allen. Erinnern wir uns mal an den Anfang unseres Gesprächs, an die Lebenshülle.
Der Sauerstofftank.
Genau. Wenn diese primäre Energiequelle durch Trauma und ständige Trennung beschädigt oder sogar zerstört wurde, dann reden wir hier über einen massiven Verlust an echter Lebenskraft.
Mhm.
Diese Kinder sind nicht faul. Die Bewältigung der allgegenwärtigen, unterdrückten Todesangst verbraucht schlichtweg ihre gesamte verfügbare metabolische und psychische Energie.
Wahnsinn. Da bleibt einfach kein Tropfen Treibstoff mehr übrig für so bürgerliche Ziele wie ein aufgeräumtes Zimmer oder eine gute Note in Geschichte.
Genau.
Das bedeutet also, wenn ein solches Pflegekind wegen einer absoluten Nichtigkeit komplett ausrastet.
Mhm.
Sagen wir mal, eine Zimmertür steht einen kleinen Spalt offen. Oder die Nudeln auf dem Teller haben die falsche Form.
Ja.
Dann hat das überhaupt nichts mit der Tür oder den Nudeln zu tun.
Richtig. In dieser Millisekunde spult das Gehirn ein uraltes, lebensrettendes Überlebensprogramm ab.
Krass.
Das Kind sieht nicht die offene Tür. Es sieht das Monster. In seinem Kopf kämpft es in genau dieser Sekunde gegen einen Säbelzahntiger oder einen Höhlenbären. Es geht wirklich ums nackte Überleben.
Also was bedeutet das jetzt alles? Wenn wir all diese tiefgreifenden Mechanismen zusammennehmen, wird für mich eines völlig klar.
Mhm.
Pflegeeltern und Adoptiveltern leisten hier eine Schwerstarbeit, die eigentlich kaum in Worte zu fassen ist.
Absolut.
Sie stehen jeden Tag, jede Minute an vorderster Front eines unsichtbaren Krieges. Und wir lernen, durch Dr. Bonus Normalität ist hier gar nicht normal.
Nee, überhaupt nicht.
Also, dass ein Kind mal 20 Minuten ruhig am Tisch sitzt, ohne in einen Überlebensmodus zu schalten, das ist bei diesen Kindern kein Standard, sondern ein gigantischer, hart erkämpfter Erfolg.
Mhm. Und echte Heilung lässt sich da nicht in Wochen messen. Sie erfordert Jahre, manchmal Jahrzehnte an absoluter Geduld, Beständigkeit und ein Umfeld, das extrem reizarm ist.
Vor allem erfordert sie diese fast übermenschliche Fähigkeit der Eltern, dieses extreme Fehlverhalten des Kindes niemals persönlich zu nehmen.
Genau, denn Natascha, Marcel und Sandra greifen nicht die Pflegeeltern an.
Sie verteidigen nur ihr eigenes Leben.
Richtig. Und das wirft eine wichtige Frage auf, die uns am Ende eigentlich alle betrifft. Da müssen wir den Spiegel auch einmal drehen und uns selbst betrachten.
Oh, okay, jetzt wird's persönlich.
Ja. Wir haben ja heute verstanden, dass das menschliche Gehirn diese frühkindlichen Erfahrungen von absoluter Hilflosigkeit in scheinbar irrationale Trotzanfälle oder Kontrollzwänge übersetzt.
Und das Gehirn unterscheidet dabei ja nicht, ob wir 7 oder 37 Jahre alt sind.
Exakt. Wie oft ertappen wir uns denn selbst im Alltag bei völlig unproportionalen Reaktionen?
Mhm.
Bei plötzlichen, irrationalen Ängsten, wenn der Partner kurz mal nicht erreichbar ist.
Oh ja.
Oder bei so einem extremen Kontrollzwang am Arbeitsplatz, weil wir das Gefühl haben, sonst den Boden unter den Füßen zu verlieren.
Genau.
Oder auch bei der Tendenz, Freundschaften oder Beziehungen abrupt und ohne echten Grund abzubrechen.
Genau dann, wenn es eigentlich gerade anfing, richtig gut und intim zu werden.
Richtig. Wie viele dieser scheinbaren Charakterschwächen von uns sind in Wahrheit gar keine Schwächen, sondern einfach nur längst vergessene Überlebensstrategien aus Momenten unserer eigenen Biografie?
Aus Momenten, in denen wir selbst einmal völlig ohnmächtig waren.
Ganz genau. Vor welchem unsichtbaren Höhlenbären aus der Vergangenheit versucht dein eigenes Gehirn, dich gerade zu beschützen, während du eigentlich nur versuchst, dein Leben im Hier und Jetzt zu führen?
Puh, das ist ein Gedanke, der weit, weit über die Welt der Pflegekinder hinausgeht. Und da sind wir dann auch wieder bei der kaputten Röntgenmaschine vom Anfang.
Mhm.
Die Psyche zeigt uns eben keinen klaren, sauberen Bruch, den wir einfach eingipsen können.
Nee, leider nicht.
Sie zeigt uns Verhaltensweisen, die im aktuellen Moment oft überhaupt keinen Sinn ergeben. Erst wenn wir lernen, unsere Erwachsenenlogik abzulegen und durch die Schichten der Zeit hindurchzublicken, können wir die alte Wunde finden, die all das auslöst.
Sehr schön zusammengefasst.
Das war ein echter, schwerer, aber wirklich augenöffnender Deep Dive in unsere Quellen heute. Danke, dass du dich da draußen auf diese tiefe psychologische Perspektive eingelassen hast.
Ja, danke fürs Zuhören.
Und dass du mit uns durch diese trüben Gewässer navigiert bist. Ich freue mich schon sehr darauf, beim nächsten Mal wieder mit dir in einen neuen, faszinierenden Quellenstapel abzutauchen. Bis dahin, pass auf dich und auf deine unsichtbaren Höhlenbären auf.